So, zum Einstieg möchte ich mit euch mal einen kleinen Test machen. Da müsst ihr hier auf den Beamer gucken. Und zwar möchte ich, dass wir mal alle gemeinsam die Farben nennen, die wir hier sehen. Am Anfang ist es noch nicht ganz so schwer, weil das Wort, was da steht, auch gleichzeitig dasselbe ist wie die Farbe. Ja, aber es wird gleich ein bisschen schwieriger. Also, wir starten mal zusammen. Gelb, blau, orange, schwarz, rot, grün, lila, gelb, rot, orange, grün, rot, blau, schwarz, lila, grün, blau, orange. Super, das ging ja richtig leicht. Und das ging so leicht, das müssen wir ein bisschen schwieriger machen. Nach wie vor ist die Aufgabe, dass ihr die Farbe nennt, die ihr hier seht. Aber Vorsicht, jetzt wird es passieren, dass es so aussehen kann. Dass also das Wort, das blau geschrieben ist, dass da steht gelb. Und dann müsst ihr aber nicht gelb sagen, sondern blau, weil das Wort ist blau. Und das nächste Wort ist rot. Ja? Also diese beiden Worte müsstet ihr sagen, blau, rot. Okay, wir probieren es zusammen. Grün, rot, blau, gelb, blau, schwarz, rot, blau, grün, blau, rot, schwarz, grün, gelb, schwarz, schwarz, rot, grün. So, sehr gut. Ich vermute mal, diese Variante ist euch etwas schwieriger gefallen. Ich habe ab und zu mal gehört, da war nicht so ganz die richtige Farbe dabei. Und das ist ganz normal, dass dieser Test uns schwerfällt, weil unser Gehirn zur selben Zeit Informationen verarbeiten muss, die sich widersprechen. Als geübte Leser lesen wir automatisch das Wort und erfassen dadurch auch, was es bedeutet. Gleichzeitig sehen wir aber die Farbe und unsere Aufgabe ist es, das Wort auszusprechen. Und jetzt haben wir also quasi gleichzeitig zwei verschiedene Wörter im Kopf, die jeweils für eine andere Farbe stehen und die prallen da zum gleichen Zeitpunkt aufeinander und wir müssen uns für das Richtige entscheiden. Und das Problem ist also, dass die Farbe, die wir sehen, nicht der Farbe entspricht, die wir lesen. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Test schon mal irgendwo gesehen oder sogar gemacht habt. Vielleicht nicht. Er ist auf jeden Fall wirklich ziemlich künstlich und er begegnet uns nicht jeden Tag. Aber was anderes begegnet vielen von uns im Prinzip fast jeden Tag. Und dort gibt es auch eine Menge Beispiele dafür, dass das, was dargestellt wird auf der einen Seite und Erfahrungen oder Realität auf der anderen Seite, sehr widersprüchlich sein können. Wer von euch kennt denn die App Instagram? Sagt jemandem die App Instagram was? Weiß nicht, wer von euch, ja, genau, wer von euch hat WhatsApp und schaut ab und zu mal in den Status von anderen Leuten? Ah ja, okay, schon. Ja. Und vielleicht kennt ihr auch solche Apps wie Facebook, Snapchat oder sogar X oder sonstige sozialen Medien. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ihr das nicht kennt. Ja. Aber in diesen sozialen Medien werden heutzutage viele Bilder geteilt. Und diese Bilder, die können einen manchmal ganz schön in die Irre führen. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele. Das ist ein tolles Bild vom Kolosseum. Ja. Es könnte aber sein, wenn man dorthin fährt und sich das anschaut, dass man eher sowas sieht. Hier eine wunderbare heiße Quelle auf Island, idyllisch, aber wenn man sie besucht, sieht es vielleicht eher so aus. Oder hier der Traumstrand auf Griechenland mit dem Schiffswrack, Wahnsinn. Aber wenn man diesen Strand besucht, sieht es vielleicht so aus. Das wunderschöne Foto vom Urlaubsziel ist häufig halt genau das, ein einzelnes wunderschönes Foto, ja, auf dem man gar nicht mitbekommt, dass das Urlaubsziel in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so super idyllisch ist oder dass das halt nicht nur so schön ist. Das perfekte Foto auf der einen Seite und ja, die etwas ernüchternde Realität auf der anderen Seite. Und den Unterschied, den gibt es nicht nur im Urlaub, den gibt es auch im Alltag und den gibt es auch im Alltag von königlichen Familien. Das ist der Prinz Louis. Naja, welches Foto würde man wohl in den sozialen Medien teilen? Ja. Aber es geht nicht, es ist nicht nur, dass wir uns aussuchen, welches ist denn das schönste Foto und eher nur das anderen senden. Es geht auch noch weiter. Teilweise lassen wir nicht nur einfach die weniger schönen Fotos weg. Es werden sogar Fotos richtig verändert, damit sie noch schöner werden. Und da kann dann sowas hier rauskommen. Ich weiß nicht, seht ihr den Unterschied? Kamera-Apps heutzutage auf dem Smartphone, die bieten teilweise Filter an, die kann man einschalten, die dann genau solche Ergebnisse automatisch produzieren. Das ist doch praktisch, oder? Da muss man die Fältchen und die Pickel gar nicht überschminken. Da werden die Augenlider, die Nase, die Wangenknochen mal schnell optimiert, ganz ohne eine Schönheits-OP. Und es kann passieren, wenn man so durch Instagram schaut und über solche Bilder stolpert, dass man irgendwann mal denkt, ach, das ist doch irgendwie alles, das ist doch alles fake. Das hat doch alles mit der echten Welt gar nichts mehr zu tun, was ich hier sehe. Die Bilder, die lügen mich doch an. Und das ist dann so, als ob man nur noch ganz tolle Schaufenster zu sehen bekommt, aber irgendwo genau weiß, sobald ich in den Laden reingehe und die Verkaufsfläche sehe, da wird es schmuddelig aussehen. Ging es euch vielleicht auch schon mal so? Habt ihr auch schon mal sowas wahrgenommen? Kennt ihr solche Gedanken vielleicht? In der Zeit der frühen Gemeinde, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, da gab es eine Entwicklung, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung ging. Und nein, das Problem waren damals nicht die Smartphones oder die sozialen Medien. Das Problem, das war eine Denkrichtung, die aus der griechischen Philosophie kam. Im griechischen Denken, und das hat auch unser heutiges Denken stark geprägt, wurde der Unterschied zwischen Körper und Geist betont. Und aus diesem Unterschiedsdenken hat sich damals etwas entwickelt, das wir die Gnosis nennen. Und das gnostische Denken, das war nach heutiger Einschätzung in den ersten 3 Jahrhunderten die stärkste Bedrohung der Gemeinden, was die Lehre betrifft. Aber was war denn das Problem mit dieser Gnosis? Ein Hauptproblem dieser Denkrichtung war die strikte Trennung von Körper und Geist, von körperlicher Welt, Materie und von geistlicher Welt, Denken, Sein. Und das aber verbunden mit der Behauptung, dass alles, was körperlich ist, von Natur aus böse ist und alles, was geistlich ist, von Natur aus gut ist. Und dazu kam dann noch in der gnostischen Lehre die Idee, dass man durch die Ansammlung von Wissen und Erkenntnis anderen überlegen ist und ein höheres Level erreicht. So hoch, dass dieses Denken irgendwann sogar der Bibel überlegen ist. Und daraus haben sich damals 2 gefährliche Irrlehren ergeben, die in der Gemeinde verbreitet wurden. Zum einen, dass Jesus gar nicht wirklich Mensch geworden ist, sondern er nur als Geist da war. Und was war die Idee dahinter? Naja, nach dem Denken, nach diesem gnostischen Denken kann Jesus ja kein wirklicher Mensch gewesen sein, denn alles Körperliche, alles Menschliche ist ja böse. Ja, und Jesus war ja gut. Also, wenn er auf der Erde war, dann nur als Geist, nicht hier in Fleisch und Blut. Ja. Das war die eine Irrlehre, dass Jesus gar nicht wirklich Mensch war, dass er gar nicht körperlich da war. Und die andere Irrlehre war, dass Sünden, die wir in dieser körperlichen Welt begehen, gar keine echten Sünden sind. Denn nach diesem Denken zählt ja nur die geistliche Ebene und die ist gut. Und die körperliche Ebene, die ist davon komplett getrennt, hat darauf keine Auswirkung und ist ja ohnehin böse. Ja? Deswegen konnte man sagen, okay, die ganzen Sünden, die wir hier als Menschen auf dieser Welt begehen, naja, das ist ja eh alles böse, ist ja nur körperlich, ja? Können wir völlig abtrennen. Ist gar kein Problem, hat nichts mit unserer geistigen Realität zu tun und nur das Geistige zählt. Also Ende des ersten Jahrhunderts befinden wir uns jetzt in der Zeit, in der die meisten Zeitzeugen, die Jesus live erlebt haben, schon gestorben sind. Und diese aufkommende Irrlehre der Gnosis, die fängt an, in den Gemeinden für echte Probleme zu sorgen. Und der Bibeltext, um den es heute geht, wurde, soweit wir es wissen, in genau dieser Zeit geschrieben, als diese Lehre anfing, ein Problem zu werden. Und der Bibeltext wurde auch geschrieben, unter anderem, um genau diese falsche Lehre zu bekämpfen. Und es geht um einen Brief, den Johannes geschrieben hat. Nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes, einer der 12 Jünger. Einer von den dreien, der zusammen mit Petrus und Jakobus wohl einer der engsten Vertrauten von Jesus war. Derselbe Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, und der auch später dann die Offenbarung geschrieben hat. Und in recht hohem Alter war Johannes wohl einer der letzten Zeitzeugen von Jesus. Und den Brief hat er vermutlich in Ephesus geschrieben, an die Gemeinden in Kleinasien. Und für diese Gemeinden war er wohl als Apostel und Leiter mitverantwortlich. Wenn man auch mal an die Offenbarung denkt, welche Gemeinden da erwähnt werden, das waren wahrscheinlich die Gemeinden, die auch diese Briefe im Wesentlichen empfangen haben, die großen Gemeinden in den Zentren. Und warum hole ich jetzt so weit aus? Es hat vor allem auch den Grund, dass der Brief, den wir lesen, und wir lesen ihn ab Vers 1, ganz ohne Anrede und ohne Vorstellung beginnt. Denn den Empfängern war damals offenbar völlig glasklar, von wem dieser Brief kommt und dadurch auch, wessen Autorität dahinter steckt. Und wir lesen jetzt mal die ersten 4 Verse. Wir sind im 1. Johannes 1, Vers 1 bis 10. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Das ist die Eröffnung dieses Briefes. Und man merkt gleich, statt irgendwie zu schreiben, hallo, ich bin der Johannes, ich grüße euch, steigt er sofort mit etwas ein, das ihm ganz wichtig ist. Es ist sozusagen die Grundlage, auf der Johannes dann den restlichen Brief aufbaut. Und um was geht's denn in diesen ersten 4 Versen? Ich habe mal ein paar Sachen hier hervorgehoben. Um was geht's denn hier? Was würdet ihr sagen? Um Jesus. Genau, eigentlich hätte ich fragen müssen, um wen geht es? Es geht um Jesus, den Johannes auch immer wieder das Wort des Lebens oder das Leben nennt. Wenn ihr das mit dem Beginn des Johannesevangeliums vergleicht, werden euch da sicher auch ein paar Parallelen auffallen, welche Wortwahl er hat. Genau. Ja. Also, es geht um Jesus. Und was betont Johannes in Bezug auf diesen Jesus? Ich habe euch noch ein paar andere Sachen markiert. Was betont er hier? Dass Jesus Mensch war.
Und Johannes hat ihn gesehen mit eigenen Augen.
Genau, gesehen mit eigenen Augen. Er betont hier, dass Jesus wirklich körperlich da war. Er war sichtbar, er war spürbar, er war hörbar. Und mehrfach betont Johannes das, dass er selbst Jesus gesehen und berührt hat, dass er bezeugen kann, dass Jesus wirklich körperlich auf dieser Welt war. Nicht irgendwie nur als Geist, nicht irgendwie nur ideell. Jesus war wirklich als Mensch da. Und mit dem Hintergrund der gnostischen Irrlehre, die ich euch vorher skizziert habe, dass sie nämlich, die eben behauptet, dass Jesus, also dass die Jesus alles Körperliche und damit auch alles Menschliche absprechen möchte, da ist, glaube ich, auch klar, warum Johannes das so betont, dass er als lebendiger Zeuge das bestätigen kann. Johannes macht aber auch klar, dass bei all diesen Klartextreden sein eigentliches Ziel ist, die wunderbare Gemeinschaft mit Jesus und die gemeinsame Freude in den Vordergrund zu stellen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es im zweiten Teil unseres heutigen Textes weitergeht. Da geht es jetzt nämlich um die Botschaft, die Johannes direkt nach dieser Grundlage, die er hier nochmal betont hat, als allererstes weitergibt. Wir lesen Vers 5 bis 10. Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit ihm Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Also nachdem Johannes in den ersten vier Versen mit der ersten großen Irrlehre der Gnostiker aufgeräumt hat und klargestellt hat, dass Jesus wirklich körperlich als Mensch auf dieser Erde war, geht es jetzt um den zweiten Teil dieser großen gnostischen Irrlehre. In diesen Versen hier geht es um die Sünde. Und wir erinnern uns, die Anhänger der Gnosis, die haben eben teilweise gelehrt, dass alles, was wir körperlich tun, keine Auswirkung auf die geistliche Welt hat. Und dass deswegen die Sünde, die wir in dieser körperlichen Welt tun, auch überhaupt keine Sünden sind. Auf gut Deutsch, macht doch, was ihr wollt, das ist schon okay. Das ist keine wirkliche Sünde und das ist daher auch kein Problem. Und hier grätscht jetzt Johannes mit diesen Versen rein und sagt, doch, Sünde ist real und sie ist ein Problem. Aber mal der Reihe nach. Ja, zuerst stellt Johannes hier in Vers 5 klar, dass Gott perfekt ist, dass es bei Gott keine Sünde gibt. Er verwendet hier das Bild von Licht und der Finsternis. Und dann sagt Johannes, dass wir daher nur Gemeinschaft mit Gott haben können, wenn wir im Licht leben, weil in der Finsternis leben nicht zu Gott passt. Aber was bedeutet das denn, im Licht leben oder in der Finsternis leben? Und wenn man da mal in etwas andere Übersetzungen reinschaut, die etwas wortgetreuer übersetzen, zum Beispiel Luther oder Elberfelder, dann findet man an diesen Stellen das altmodische Wort wandeln. Da steht im Licht wandeln oder in der Finsternis wandeln. Und in diesem Wort wandeln erkennt man vielleicht schon die Verwandtschaft mit dem Wort Lebenswandel. Es geht also darum, wie man sein Leben grundsätzlich gestaltet, mit allem, was zum Leben dazugehört. Also insbesondere auch mit allem, was man tut. Und Johannes sagt, unser Lebenswandel kann eigentlich nur zwei verschiedene Grundlagen haben. Entweder lebe ich im Licht, habe also einen Lebenswandel, der auf der Grundlage von Gott selbst ist. Oder aber ich lebe in der Finsternis. Und dann hat mein Lebenswandel irgendeine andere Grundlage, zum Beispiel meinen Egoismus. Laut Johannes gibt es irgendwie also nur Schwarz und Weiß. Aber Schwarz und Weiß bezieht sich nicht, wie die Gnostiker es gelehrt haben, auf körperlich und geistlich, sondern es bezieht sich auf, ja, worauf bezieht sich Schwarz und Weiß, Licht und Finsternis denn? Bezieht es sich auf böses Tun und gutes Tun? Da sagt ihr dann vielleicht, ja, Moment mal, wenn ich mir verschiedene Menschen anschaue, ja, dann ist doch niemand perfekt. Mein Arbeitskollege, der kein Christ ist, der ist vielleicht viel netter und hilfsbereiter als diese eine komische Nase, die mir jeden Sonntag in der Gemeinde begegnet. Ja, wo ist denn da das Schwarz und das Weiß, von dem er hier spricht? Ich habe euch mal ein Bild von einem Zebra mitgebracht. Und ich habe euch auch eine Frage mitgebracht. Ist das Fell von einem Zebra schwarz und hat es weiße Streifen? Oder ist das Fell weiß und hat das Zebra schwarze Streifen? Wenn wir Menschen anschauen und beurteilen nach schwarz und weiß, dann ergibt sich oft ein gemixtes Bild, wie bei so einem Zebra. Ja, aber unsere Kategorien, in denen wir denken, von angenehm oder unangenehm, von sympathisch oder unsympathisch, das sind Kategorien, die nehmen wir dann sehr gemixt wahr, aber das sind gar nicht die Kategorien, in denen Gott uns Menschen wahrnimmt. Aus Gottes Perspektive gehören wir entweder zu ihm, dann sind wir im Licht. Und das Blut von Jesus macht uns dann rein von aller Schuld. Wir sind dann komplett weiß, haben ein komplett weißes Fell. Oder aber wir gehören nicht zu Jesus. Dann sind wir in der Finsternis. Und weil wir all die Schuld und Sünde unseres Lebens niemals selbst abgewaschen bekommen, kleben die von vorn bis hinten an uns. Und egal wie viel weiße Farbe aus menschlicher Sicht da vielleicht erkennbar zu sein scheint, das Fell ist dann von Grund auf schwarz. Und jetzt schauen wir noch mal in den Text rein. Ich habe euch da wieder ein paar Stellen hervorgehoben. Da geht es um, wenn wir in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Da steht auch, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner, dann lebt sein Wort nicht in uns. Jesus hat mal von sich selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und deswegen möchte ich jetzt mal hier den Begriff Wahrheit in diesem Text einfach mal mit Jesus ersetzen. Und auch den Begriff Wort Gottes, den Johannes häufig verwendet, um Jesus zu beschreiben. Wir machen das einfach mal. Was steht jetzt da? In der Finsternis leben, dann lügen wir, unser Tun steht im Widerspruch zu Jesus. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns Jesus. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner, dann lebt Jesus nicht in uns. Wenn man sich diese Stellen so anschaut, bekommt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, was Johannes hier herausarbeiten möchte und warum es ein Problem ist, wenn man so tut, als ob man keine Sünde hätte. Denn dann sagen wir ja, ach, wir kommen ohne Jesus klar und wir verschließen uns Jesus gegenüber. Aber Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was Johannes über den richtigen Umgang mit der Sünde sagt. Was sagt er? Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Jesus ist der Superreiniger, der aus Schwarz weiß macht. Sein Blut ist die Lösung für unsere Sünden, die einzige Lösung. Okay, was Johannes sagen will, ist hoffentlich klar geworden. Aber das hat er ja jetzt vor fast 2000 Jahren geschrieben. Und diese Irrlehre der Gnosis, die damals so gefährlich war, die ist ja jetzt in unseren heutigen Gemeinden nicht das Problem, oder? Stimmt. Aber Sünde war und ist nach wie vor ein reales Problem. Und für dieses Problem gibt es nach wie vor nur eine einzige Lösung: Jesus. Und jetzt sagst du hoffentlich, ja, das ist mir doch auch schon lange klar. Ich gehöre doch schon eine ganze Weile zu Jesus. Und dann sage ich, Halleluja, das ist absolut wunderbar, Ausrufezeichen, ohne Ironie, einfach nur Halleluja. Und trotzdem, auch für uns Christen ist Sünde ein Problem. Nicht in dem Sinn, dass wir uns nicht sicher sein könnten, ob Jesus unsere Sünden wirklich vergeben hat. Nee, wenn wir zu Jesus gehören, dann gilt auch das, was Paulus uns in Kolosser 2 geschrieben hat. Da schreibt er: Ihr wart ja tot in der Verfehlung eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also, wenn wir zu Jesus gehören, dann gilt das. Das möchte ich auf keinen Fall in Frage stellen. Und trotzdem ist Sünde für uns ein Problem. Hä? Ja, denn Gott möchte uns, nachdem wir seine Kinder geworden sind, gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Es genügt Gott nicht, dass er ein paar Kinder dazu bekommen hat. Gott möchte, wenn es irgendwie geht, jeden einzelnen Menschen retten. Und dafür möchte er uns gebrauchen. Er möchte, dass wir im Glauben wachsen, dass unser Leben im besten Sinne zur Entfaltung kommt und dass wir Frucht bringen. Und ein echtes Problem, was dieses Wachstum verlangsamen oder komplett ausbremsen kann, ist Sünde. Auch als Christen schaffen wir es nicht, auch nur einen einzigen Tag perfekt zu sein. Solange wir in dieser Welt leben, werden wir immer wieder Dinge tun, die nicht zu Gott passen. Und die Bibel nennt das Sünde. Aber das Schöne ist, dass Jesus auch dafür die Lösung ist. Alles, was es braucht, ist, dass wir uns selbst gegenüber ehrlich werden und Sünde in unserem Leben nicht kleinreden oder wegignorieren, sondern dass wir sie uns selbst eingestehen und dass wir sie immer wieder neu dem bekennen, der sie wegwäscht. Jeden Tag neu. Ich habe hier nochmal den einen Vers hervorgehoben. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Das ist also wichtig für uns, damit wir im Glauben wachsen können und unser Leben wirklich gelingt. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf unser Beispiel von den Fotos am Anfang. Wenn wir uns selber anschauen, dann müssen wir darauf achten, dass wir keine Filter verwenden, die die Falten automatisch wegbügeln. Und wir müssen darauf achten, dass wir nicht nur die schönen, vorzeigbaren Dinge in den Blick nehmen und die unschönen Dinge irgendwie ignorieren. So wie wir sind, mit allen Fehlern und Problemen, hat Gott uns angenommen. Und er möchte, dass wir diese Fehler und Probleme nicht vor ihm verstecken, sondern dass wir sie im wahrsten Sinne des Wortes ans Licht bringen, also nämlich ihm bekennen. Insbesondere die unschönen Seiten, die wir vielleicht schon lang mit uns rumschleppen und mit denen wir uns vielleicht schon abgefunden haben. Ich weiß ja nicht, ob ihr Fehler und Schwächen habt. Also ich auf jeden Fall. Und da sind auch hartnäckige Dinge dabei. Aber das ist okay, sofern ich ehrlich werde, sie bekenne und bei Jesus abgebe. Dann wird er sich darum kümmern. Und das macht er bei Bedarf auch jeden Tag neu. Also wirklich jeden Tag. weil er uns auch an jedem Tag gebrauchen möchte und weil er will, dass wir wachsen. Und was sind die Dinge in deinem Leben, die du, wie bei Instagram, den Fotos, vielleicht am liebsten unter den Teppich kehrst, die du ignorierst, die du vielleicht sogar aktiv wegretuschierst, wenn du jemandem irgendwo was zeigst? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Nichts davon brauchst du zu verstecken. Gott kennt dich sowieso. Unsere Schuld ist für ihn kein Problem. Gesteh dir und Jesus diese Dinge ein, immer wieder neu, und er kümmert sich darum. Und über kurz oder lang werden wir dann im Glauben wachsen. Und das werden dann auch die Leute um dich rum, um uns herum mitbekommen. Denn unser Leben soll schließlich ein Zeugnis für Jesus sein. Wir selber sollen eine lebendige Reklametafel für Jesus sein. Und damit Reklame, also Werbung, funktioniert, braucht es zwei Dinge. Zum einen muss sie irgendwo sichtbar sein. Ja, die tollste Werbung hilft nichts, wenn kein Mensch sie sieht. Und zum anderen muss die Werbung aber auch überzeugend sein. Sie muss authentisch rüberkommen. Und auch hier kann uns Instagram, können uns diese Fotos ein mahnendes Beispiel sein. Denn andere Menschen um uns herum, die merken schnell, wenn unser Schaufenster und unser Verkaufsraum gar nicht zusammenpassen. Und auch denen brauchen wir keine, im übertragenen Sinn, geschönten Fotos von uns zeigen, sondern sollten ganz ehrlich mit ihnen sein. Denn auch eine Werbung mit Schönheitsfehlern kann eine tolle Werbung sein, solange sie authentisch und überzeugend ist. Und das wünsche ich mir von uns als Gemeinde, von uns als Christen, dass wir überzeugende Reklametafeln für Jesus sind, nicht weil wir so perfekte Fassaden haben, sondern weil wir authentisch sind, weil unser Reden und unser Tun, unser Leben zusammenpassen und weil unser Reden und unser Tun auf den zeigt, für den auch unsere Fehler und Schwächen überhaupt kein Problem sind. Amen.